Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Memorial, das ist Russlands bekannteste Menschenrechtsorganisation und dem russischen Staat schon lange ein Dorn im Auge. Diese Woche könnte die Organisation aufgelöst werden. Darüber können wir gleich mit der Memorial-Mitgründerin Irina Scherbakowa sprechen. Außerdem ist Corona ein Thema. Wir schauen nach Irland, wo zwar viel geimpft wird, aber die Neuinfektionen weiterhin hoch sind. Und wir blicken in die Niederlande. Dort haben Proteste unter anderem gegen Corona-Regeln zu heftigen Krawallen geführt. Zivilgesellschaftliche Initiativen in Russland haben es schwer. Das bekommt gerade auch die bekannte Menschenrechtsorganisation Memorial zu spüren. Die setzt sich seit den späten 80er Jahren dafür ein, dass die politische Verfolgung und der Terror der Sowjetzeit aufgearbeitet werden und dass die Menschenrechte im heutigen Russland gewahrt werden. Der russische Staat hat darauf reagiert und Memorial vor einigen Jahren zum ausländischen Agenten erklärt. Jetzt könnte die Organisation sogar aufgelöst werden. Der offizielle Vorwurf: Memorial hat gegen das ausländische Agentengesetz verstoßen. Heute gibt es eine erste Gerichtsverhandlung dazu, am Donnerstag dann eine weitere. Und das drohende Aus von Memorial hat international breite Kritik hervorgerufen. Viele vermuten politische Gründe dahinter. Gestern äußerte sich auch Bundespräsident Steinmeier.
Die angedrohte Schließung einer nicht nur angesehenen, sondern hochverdienstvollen Organisation wie Memorial durch offene Kriminalisierung ihrer wertvollen Versöhnungsarbeit und Forschung, das macht einen fassungslos. Und das kann nicht ohne scharfe Kritik bleiben.
Der Bundespräsident. Über Memorial kann ich jetzt mit Irina Scherbakowa sprechen, Historikerin, Mitgründerin der Organisation und bis heute dort im Vorstand aktiv. Guten Morgen, Frau Scherbakowa.
Guten Morgen.
Frau Scherbakowa, wieso geht der russische Staat jetzt gegen Memorial vor? Was sind die Gründe?
Naja, gut, das ist die Frage, die eigentlich nicht an uns gerichtet werden soll. Aber unsere Vermutung ist, dass man sozusagen, also ja, abgesehen davon, dass die Verfolgungen und Druck schon seit 2016 immer mehr und mehr werden, weil Memorial ja damals internationale Memorialgesellschaft zum ausländischen Agenten erklärt worden war und mit Strafen überhäuft und so. Aber es ist natürlich eine neue Eskalation und eine ganz, würde man sagen, ernstzunehmende Drohung, also Drohung der Liquidierung, wie es in der Anklage der Staatsanwaltschaft steht. Und warum? Ich glaube, dass in dieser Verstärkung der repressiven Politik gegen Kritiker, gegen die unabhängigen Segmenten der Zivilgesellschaft und so, also die ist der Grund. Und da hat man die bekannteste, die älteste Organisation gewählt, die auch ein Netzwerk ist. Das ist nicht eine Organisation, sondern unter diesem Dach sind mehrere Organisationen vereinigt sozusagen. Und ich glaube, das ist ein Signal sowohl für die Innenpolitik, also für diejenigen, die in Russland noch arbeiten, also unabhängige Strukturen, Kritiker und so. Also wenn schon Memorial liquidiert wird, dann müsst ihr sehen, was mit euch dann passiert. Und dann natürlich, das ist ein Signal für den Westen. Also wir können ja eigentlich irgend protestieren oder sonst noch was. Jetzt machen wir, liquidieren wir die bekannteste und anerkannteste Organisation mit sehr deutlichen Zielen und Aufgaben. Weil wir waren nie eine politische Opposition und wir waren nie eine Partei.
Können Sie uns, Frau Scherbakowa, kurz beschreiben, wie sieht die Arbeit von Memorial aus? Ein, zwei Beispiele.
Ja, also Seit 89 war die Aufgabe, sozusagen Listen aufzustellen. Niemand wusste dann, wie viele Opfer eigentlich es waren. Man sprach von Massenterror, aber wie viele waren es? Und unsere Aufgabe war, das hat ja Andrei Sacharow, der erste Vorsitzende, der bekannteste sozusagen Dissident damals in der Sowjetunion, deutlich gesagt, also wir müssen sozusagen an jede Biografie ran. Also das war natürlich nicht möglich. Also es sind ja mindestens 12 Millionen Opfer nach unserem Gesetz sozusagen, wer als politische Opfer anerkannt werden sollte. Und seit der Zeit führen wir diese Listen. Und das ist eine akribische Arbeit und seit jetzt ist das eine Datenbank, die 3,5 Millionen beinhaltet. Das ist die eine Form der Arbeit. Die andere ist die Erinnerung, die öffentliche Erinnerung. Da sind Denkmäler, da sind Orte aufzuarbeiten, wo Massengräber waren, dort Kreuze aufzustellen oder Denkmäler aufzurichten. Mhm. Das ist Sammlung von dem Volksarchiv. Das ist keine Parallelität zu den staatlichen Geheimarchiven. Das ist sozusagen die menschliche Erinnerung. Das
also
ist das, was
eine,
die Menschen was die Menschen aufbewahrt
haben. Eine breite Arbeit von Memorial. Ja. Hätte denn das Gerichtsverfahren verhindert werden können? Immerhin musste Memorial ja mehrmals Geldstrafen zahlen, weil die Bezeichnung ausländischer Agent nicht verwendet wurde. Hätte man das gemacht, hätte dann das Gerichtsverfahren verhindert werden können?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist ja nur ein Vorwand, wie der ganze Gesetz gegen ausländische Agenten. Das ist ein absoluter Gummigesetz, der ist so formuliert worden, dass man ihn gar nicht erfüllen kann. Memorial existiert seit 89 und es sind unzählige Websites, Datenbänke und das war sowieso eine immense Arbeit, die alle mit dem Agentenlabel zu vermerken. Aber man kann immer wieder welche finden vor 2016 oder Bücher, die vor 2016 veröffentlicht waren und plötzlich irgendwo auftauchen, ohne dass es dort steht, dass es von ausländischen Agenten verfasst ist. Also deshalb und das ist ein reiner Vorwand, das ist eine politische Entscheidung.
Deutsche Außenpolitiker der möglichen neuen Koalition haben gegen die drohende Auflösung protestiert von Memorial. Was erwarten Sie von der neuen deutschen Regierung mit Blick auf Russland?
Ja, ich weiß, dass es ist sehr, sehr wenig möglich von außen irgendetwas zu bewirken. Es kann im Lande selbst etwas passieren, dass es zu Veränderungen kommt. Da sind wir uns sicher. Aber was notwendig ist, glaube ich, für die ganze Welt, für Europa und auch für uns, die im Lande arbeiten, dass man klar sieht, wohin die Reise geht und dass man eigentlich uns unterstützt. Wir haben keine andere Waffe als freies Wort. Also das ist die Stärke der Schwachen, aber das ist das einzige Glasnost, wie damals verkündet worden war in der Perestroika-Zeit und Offenheit und Kenntnis darüber eigentlich klar sehen, wohin die Reise geht.
Was glauben Sie, wie geht die Gerichtsverhandlung am Donnerstag aus? Wird Memorial liquidiert? Bitte eine kurze Antwort.
Ich hoffe, Vernunft kann doch im letzten Augenblick siegen und dann die Unterstützung, die wir bekommen, aber wer weiß.
Wer weiß. Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial steht unter Druck und könnte diese Woche aufgelöst werden. Darüber habe ich mit Irina Scherbakowa gesprochen, Memorial-Vorstandsmitglied und Historikerin. Frau Scherbakowa, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ja, ich bedanke mich auch. Ja, Wiederhören.
Auf Wiederhören. Lange Clubnächte, Konzerte, Partys und Feiern mit Freunden. Es ist noch nicht lange her, da schien das wieder möglich zu sein. Die Pandemie und ihre Folgen schienen beherrschbar. Besonders guter Dinge war man auch in Irland. Das Land hat eine der höchsten Impfquoten in Europa. Und nach wurden dort die entsprechenden Schutzmaßnahmen fast vollständig gelockert. Doch seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen in Irland wieder stark an. Die Regierung hat neue Restriktionen erlassen. und es könnten nicht die letzten gewesen sein. Katharina Peetz berichtet.
Für Michael O'Donovan waren die letzten Tage von neuer Unsicherheit geprägt. O'Donovan betreibt das Castle Inn, einen Pub in Cork im Süden von Irland.
The narrative is be careful, stay at home.
Die Empfehlung ist, seid vorsichtig, bleibt zu Hause, reduziert Kontakte. Wir haben also viele Absagen für Weihnachtspartys und Familienfeiern bekommen. Und das schadet unserem Geschäft.
Vergangene Woche hat der irische Regierungschef Michael Martin neue Beschränkungen wegen der steigenden Infektionszahlen verkündet. Pubs, Restaurants und Nachtclubs müssen um Mitternacht schließen. 2G gilt nun auch für Kinos und Theater. Martin appellierte in seiner Fernsehansprache an die irische Bevölkerung.
It is only our collective effort, full adherence to the rules that remain in place.
Nur wenn man die Regeln befolgt, sich impfen und boostern lässt, wenn möglich von zu Hause arbeitet, Masken trägt, Abstand hält. Nur dann werden wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft offen halten können. Das wird entscheidend sein, damit wir gesund und sicher bleiben.
And above all, that will keep us healthy and safe.
Auch die Booster-Kampagne wurde ausgeweitet. Die dritte Impfdosis erhalten nun alle Menschen ab 50, Menschen mit Vorerkrankungen und medizinisches Personal. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in Irland bei 618, trotz einer hohen Impfrate von rund 90% bei der Bevölkerung ab 12 Jahren. Dass die Covid-Lage wieder angespannt ist, überrascht Gesundheitsexperte Anthony Staines von der Dublin City University nicht.
No, I wasn't too surprised. I think in common with most other European countries.
Irland hat sich wie viele andere Länder in Europa, darunter auch Deutschland, dafür entschieden, mit Covid zu leben. Und so sieht ein Leben mit Covid aus. Wir wissen, dass die Impfung sehr wertvoll ist. Sie reduziert das Risiko, an Covid zu sterben oder auf der Intensivstation behandelt zu werden. Sie verhindert aber nicht, dass man Covid bekommt oder überträgt.
It reduces your risk of needing intensive care, but it doesn't stop you getting it and it doesn't stop you spreading it.
Derzeit sind 126 der insgesamt 300 Intensivbetten in Irland durch Covid-Patienten belegt.
We think at the moment if we hadn't got vaccination.
Wir gehen davon aus, dass wenn wir keine Impfungen hätten, 600 oder 700 Menschen in Irland auf Intensivbetten warten würden. Das wäre desaströs. Denn die Intensivstationen sind voll.
Die Auslastung der Intensivstationen führt bereits dazu, dass andere Operationen und Eingriffe verschoben oder abgesagt werden müssen. Der medizinische Chefberater der Regierung, Tony Holohan, appellierte im Interview mit dem irischen Radiosender RTE News deshalb vor allem an die individuelle Verantwortung der Bevölkerung.
This is now a serious situation. We have a growing level of infection.
Wir sind in einer ernsten Lage. Wir haben eine steigende Zahl an Infektionen. Infektionen, die nicht sein müssten. Die meisten Infektionen, die wir im Dezember sehen werden, sind noch nicht geschehen. Die Menschen haben noch Zeit, durch ihr individuelles Verhalten zu verhindern, auf der Intensivstation zu landen oder ein Risiko für andere darzustellen.
Holohan signalisierte auch, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter verschärft werden könnten, falls die bisherigen Regeln nicht ausreichend Wirkung zeigen. Auch Pubbesitzer Michael O'Donovan rechnet mit entsprechenden Ankündigungen bei einem nächsten Treffen des Gesundheitsgremiums NPHET am Donnerstag. Er verstehe zwar die Notwendigkeit für die Maßnahmen, spricht sich aber auch für weitere finanzielle Unterstützung für die Gastronomie aus.
Dezember ist immer der umsatzreichste Monat in einer irischen Bar. Der bringt uns durch den Januar und Februar, wenn weniger los ist. Wenn wir wieder einen Dezember verlieren, wie letztes Jahr, als wir praktisch schließen mussten, dann werden viele Betriebe das nicht überstehen.
Die Corona-Lage in Irland bleibt angespannt, Katharina Peetz berichtete. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ist natürlich auch in den Niederlanden ein Thema. Die Inzidenzen dort sind hoch. Die Regierung versucht, gegenzusteuern. Letzte Woche wurde ein Teil-Lockdown verhängt. Restaurants und Bars müssen ab 20 Uhr schließen. Und demnächst könnte auch eine verschärfte 2G-Regel für die Gastronomie gelten. Das sind wohl einige der Gründe, die am Wochenende zu Protesten in niederländischen Städten geführt haben und dann zu heftigen Ausschreitungen. Barrikaden brannten, Menschen griffen Polizisten an, die wiederum setzten sich teilweise sogar mit Schusswaffen zur Wehr. Ludger Katz-Merzak, Sie sind unser Korrespondent für die Niederlande. 3 Tage, teilweise gewaltsame Ausschreitungen. Welche politischen Lehren werden jetzt gezogen?
Nun, Premier Rutte hat die Randalierer gestern als Idioten bezeichnet und gesagt, er werde solche Übergriffe auf systemrelevante Berufe nicht akzeptieren. Es sind ja nicht nur Polizisten angegriffen worden, auch Feuerwehrleute. Ein Stein ist auf einen Krankenwagen geschmissen worden, der im Einsatz war. Der Justizminister hat angekündigt, dass allen, denen Straftaten nachgewiesen werden können, jetzt Schnellverfahren drohen. Und, das haben wir nach den schweren Ausschreitungen Anfang dieses Jahres gesehen, die enden selbst für Steinewerfer, die das vielleicht für ein Kavaliersdelikt halten, häufig mit ein paar Monaten Gefängnis. Das heißt, der Staat zeigt einerseits Härte und Konsequenz, andererseits rückt er nicht von seiner Corona-Politik ab. Also es bleibt beim Lockdown und sollte sich die Lage bis Anfang Dezember nicht verbessern, so Rutte, dann seien auch weitere Verschärfungen durchaus denkbar.
Jetzt findet eine Art politische Aufarbeitung statt. Was weiß man denn, wer ging da auf die Straße am Wochenende?
Na, Experten sind sich einig, das ist keine homogene Masse. Ich habe mit einer Konfliktmanagerin, einer Gewaltforscherin aus Leiden gesprochen, die mir erklärt hat, dass der harte Kern dieser Randalierer organisierte Gruppen sind. In Rotterdam waren das zum Beispiel Fußball-Hooligans, Feyenoord-Fans und radikale Gegner der Regierung, die sich als Lobby der Hafenarbeiter präsentieren, nennen sich auch so Dockers United. Und deren Kritik richtet sich eigentlich weniger an einzelnen Politikern, nicht gegen Parteien, sondern an die Obrigkeit an sich, an den Staat. Die wollen das System angreifen. Und unter diese polizeibekannten und gewaltbereiten Gruppen haben sich am vergangenen Wochenende viele Mitläufer gemischt, so die Expertin, überwiegend Minderjährige, für die der Gewaltexzess wohl eher ein pubertäres Abenteuer war. Diese Leute verabreden sich dann über soziale Medien und Chatgruppen zu solchen Abenden und manche schreiben auch ganz ungeniert, dass sie auf die Polizei, auf die Feuerwehr, auf Krankenwagenfahrer, auf alle systemrelevanten Berufsgruppen einprügeln wollen.
Es waren nicht die ersten Krawalle. Anfang des Jahres gab es Ähnliches schon mal, ähnliche Szenen, nachdem eine Ausgangssperre eingeführt wurde, auch wegen Corona. Was sind denn die tiefer liegenden Ursachen? Wird auch darüber diskutiert?
Ja, das wird analysiert, vor allen Dingen natürlich von den Medien, von Soziologen, von Politologen. Die Politik hat sich meiner Ansicht nach selbst in diese missliche Lage gebracht. In vielen Bereichen, das darf man bei aller journalistischen Neutralität sagen, wurschtelt sie herum. Wir haben jetzt 8 Monate nach der Parlamentswahl immer noch keine neue Regierung. Es gab eine Reihe von Affären, die das Vertrauen der Bürger in das politische Personal in Den Haag schwer erschüttert haben. Eine stringente Corona-Politik ist auch überhaupt nicht erkennbar. Wir erinnern uns, Ende September wurden alle Einschränkungen mehr oder weniger aufgehoben und 4 Wochen später dann ein Teil-Lockdown, also genau das Gegenteil. Oder man sieht es an Kleinigkeiten. Mitte letzter Woche hieß es noch, Silvester wird es kein Feuerwerksverbot geben. Das ist für die Niederländer eine heilige Kuh, Feuerwerk. Was kam dann am Freitag? Das Feuerwerksverbot. Das war der Tag, wo die Krawalle losging. Das klingt banal, führt aber in der Summe dazu, dass sich die Wähler von der Politik abwenden. Laut Umfragen war das Vertrauen der Niederländer in die Politik noch nie so gering wie zurzeit. Premier Rutte hat neulich gesagt, er habe das verstanden. Ein Weiter-so werde es mit dem neuen Kabinett nicht geben. Dann muss er jetzt bald liefern und Wort halten.
Die Menschen sind also offenbar nicht ganz so zufrieden. Dennoch gibt es immer noch eine Pandemie, die muss bekämpft werden. Wie ist denn die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen allgemein zu bewerten?
Das kommt natürlich immer darauf an, wen Sie fragen. Es gibt viele besorgte Niederländer, viele ältere Menschen vor allen Dingen, die wünschen sich tatsächlich sogar strengere Maßnahmen, die ja vielleicht auch kommen werden, einen harten Lockdown, in der Hoffnung, dass sich die Lage nach Weihnachten, Anfang des neuen Jahres dann doch wieder entspannt. Aber in der Gastronomie, in der Eventbranche, bei den Fußballvereinen, die jetzt wieder vor leeren Rängen spielen, nachdem die Stadien zwischendurch wieder voll waren, da ist der Unmut groß. Sie verstehen auch nicht, warum gerade sie bluten müssen. Sie sagen, bei uns ist doch eigentlich, wir waren nie Spreader-Events. Es gibt gar keine Belege dafür. Und da sind wir dann vielleicht beim größten Vorwurf, den sich diese Regierung gefallen lassen muss. Sie hat einfach nicht gut und transparent genug kommuniziert. Die Leute verstehen das alles nicht mehr.
Informationen waren das von Ludger Katzmierczak, unserem Niederlande-Korrespondenten. Wir sprachen über die Krawalle im Land am Wochenende. Ein Land, zwei Kirchen. Zum Streit der orthodoxen Kirchen in der Ukraine hören Sie gleich mehr in der Sendung Tag für Tag hier im Deutschlandfunk. Und damit geht auch Europa heute an diesem Dienstag zu Ende. Ich bin Frederik Rother, sage vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.